Hi, die heutige Late-Night-Show ist gänzlich aus dem Off, bis auf das hier, und hat nur ein Thema. Nico hat sich nämlich mit Vecna, Eve of Ruin, beschäftigt, der neuesten Kampagne für Dungeons & Dragons in der 5. Edition.
Vecna, Eve of Ruin ist nicht das letzte Abenteuer, das für D&D 5e vor dem Erscheinen der überarbeiteten Regeln herauskommt, aber es ist die letzte große Kampagne. Später im Jahr folgt noch eine weitere Anthologie. Und so kann man Vecna als eine Art Ehrenrunde durch das D&D-Multiversum und die Bücher der 5. Edition betrachten, aber auch als eine Art Zelebrierung von 50 Jahren D&D. Außerdem ist es eine der ganz wenigen Gelegenheiten, endlich mal höherstufige Charaktere zu spielen. Es ist für die Level 10 bis 20 gedacht. Worum geht's? Die SCs werden auf die Pläne des bösen Gottes Vecna aufmerksam und dann von drei prominenten Magiern bzw. Hexen damit beauftragt, diese zu durchkreuzen. Um eben dies zu tun, müssen sie die 7 Teile eines zerlegten Artefakts auf 7 verschiedenen Welten des Multiversums finden und zusammenbauen, um damit am Ende das böse Ritual zu stoppen und den Kosmos zu retten. Und das war's auch schon, was man zum übergreifenden Plot ohne Spoiler sagen kann, aber viel mehr Substanz hat der leider nicht. Die Hälfte des 260 Seiten starken Buches verbringen die Charaktere dann auch damit, von Sigil aus durch diverse Dimensionsportale zu hüpfen und dabei 7 kürzere und in sich geschlossene Abenteuer zu erleben. Es geht also nach einem Prolog in den Forgotten Realms und der Welt von Planescape zurück nach Faerun, dann zu Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Krynn, Greyhawk und in die neuen Höllen. Fürs Finale bleibt es höllisch mit der Chaosebene Pandemonium. Euch fällt hierbei vermutlich sofort auf, dass Greyhawk, die Welt von Earth, keine Kampagnenwelt war, die in 5e wirklich als Setting beschrieben wurde. Auch Vecna selbst, der aus diesem Setting stammt, war bisher eigentlich kein großes Thema in dieser Edition. Immerhin tauchten aber bereits NSCs, Götter und Artefakte aus dieser Welt auf, die auf Gary Gygax selbst zurückgeht, und die Anthologien Ghosts of Saltmarsh und Tales from the Yawning Portal waren in dieser Welt angesiedelt oder teilweise angesiedelt oder enthielten überarbeitete Greyhawk Dungeons, konnten aber auch in jeder anderen Kampagnenwelt spielen. In der kommenden Edition, auch wenn wir sie gar nicht so nennen dürfen, soll Greyhawk dann wieder prominenter vertreten sein. Was Vecna selber angeht, drängt sich schon ein wenig das Gefühl auf, dass eine gewisse Fernsehserie den Ausschlag gab, ihn vielleicht noch eben schnell zum Oberbösen dieser finalen Kampagne zu machen. Denn ein Setup für seinen bösen Plan oder überhaupt sein Erscheinen gab es in den bisherigen Publikationen nicht. Oder nur so versteckt, dass wir es nicht gefunden haben. Aber Phandelver and Below hat ja schon gezeigt, dass Wizards kein großes Interesse an einem Metaplot haben, denn aus den seit 10 Jahren überall verteilten mysteriösen Obelisken wurde dort am Ende auch nichts gemacht. Zu dieser fiesen Unterstellung passt jedenfalls, wie wenig Vecna thematisch mit dieser Kampagne verwoben ist. Wir treffen anfangs seine Kultisten in einem Dungeon unter Neverwinter und auf den letzten 10 Seiten begegnen wir ihm dann leibhaftig. Auf den 130 Seiten dazwischen geht es rein ums Ebenenhopping und Einsammeln von MacGuffins. Und diese Bruchteile eines Artefakts sind so beliebig und austauschbar, dass man sehr leicht genau das tun kann. Den zu findenden Gegenstand austauschen oder ganz streichen und das Abenteuer einzeln für sich ohne Vecna-Bezug spielen. Das ist jetzt keine Beschwerde, denn damit wird Vecna tatsächlich zu einer Multiversums-Anthologie mit 7 bis 9 Kurzabenteuern. Im Prolog steigen die SCs in den Friedhof unter Neverwinter hinab, um entführte Bürger vor Vecna-Kultisten zu retten. Dabei werden sie kurz ins Shadowfell geschleudert und erhalten einen Einblick in Vecnas Pläne. Der Dungeon ist dabei sehr 0815. Es gibt ein kleines Rätsel um ein Bewässerungssystem, aus dem die Designer aber keinen großen Mehrwert ziehen. Nach etwas Downtime geht es dann nach Sigil, wo die Zauberwirker Tasha, Alastriel und Mordenkainen ein Ritual verkackt und dabei aus Versehen die SCs beschworen haben. Mordenkainen bittet sie jetzt, die 7 Bruchstücke eines mächtigen Stabs zu besorgen, der über das Multiversum verteilt ist. Praktischerweise führen immer Dimensionstore in die unmittelbare Nähe dieses Bruchstücks, meistens zum Eingang eines Dungeons, in dem das Ding dann liegt. Das Haus der drei Magier in Sigil dient dann übrigens als Hub für die Kampagne und es liegt auch ein schöner Bodenplan davon bei. Sehr viel Spiel wird hier aber vermutlich nicht stattfinden. Zuerst geht es zurück nach Faerun und ins Unterreich, in einen weiteren eher unspannenden Dungeon voller Agenten der Spinnenkönigin Lolth. Die nächste Mission führt in die Astralsee, also ins Setting von Spelljammer. Der Schauplatz hier ist ein zerbrochenes Wrack eines Astralschiffs, das im Körper eines toten Gottes steckt. Hier müssen die SCs sich mit der geänderten Schwerkraft, umherstreifenden Raubtieren und der misstrauischen Crew herumschlagen. Angenehmerweise steht hier Rollenspiel im Mittelpunkt. Es gibt ein kleines Rätsel zu lösen, um zu dem Raum zu gelangen, in dem sich das MacGuffin-Bruchstück verbirgt. Und dann folgt ein eklig cooler Endkampf. Nächste Station, Eberron. Wie auch immer das geht, ich dachte zumindest, Eberron sei vom restlichen Kosmos abgeriegelt. Aber egal. Hier ist der Schauplatz ein ehemaliges Schlachtfeld voller riesiger humanoider Kampfmaschinen. Um herauszufinden, wo sich der Splitter verbirgt, müssen die SCs mit den Einheimischen, den Warforged, verhandeln. Das sind beseelte Kriegsroboter, die nach dem Ende eines Krieges einen Sinn in ihrem Leben suchen. Mindestens einer davon will die Charaktere aber auch loswerden, passend zu seinem von einem DC-Schurken inspirierten Farbschema. Der Dungeon ist hier das Wrack eines Kriegskolosses, also ein sehr vertikaler Dungeon mit sehr interessanten Möglichkeiten und Ideen, die wir hier jetzt nicht spoilern. Im Horror-Setting Ravenloft dringen die SCs in ein klassisches Geisterhaus ein, in dem gleich zwei Parteien an Kultisten umgehen und in dem auch noch der Obervampir Strahd mit einem Auftritt droht. Zum Glück gibt es Hilfe in Form einer ortskundigen Monsterjägerin. Das Dragonlance-Kapitel bietet seltsamerweise einen Plot ohne Drachen oder mit kaum Drachen, sondern fokussiert sich eher auf die seltsame Magie der Welt Krünn, die durch ihre drei Monde beeinflusst wird. Gemeinsam mit wohlmeinenden Werwölfen müssen die SCs eine magische Festung infiltrieren, die von den Dienern des Todesritters Lord Soth gehalten wird und dabei ein relativ komplexes Rätsel lösen, bei dem es um Mondlicht geht. Und dann geht es noch nach Earth, wo der Lich Azirirak, oder wie man ihn ausspricht, ein weiteres Grabmal hinterlassen hat, das stark an den legendären Gygax-Dungeon Tomb of Horrors erinnert, natürlich eine absichtliche Hommage. Dieser Dungeon ist nicht ganz so tödlich wie das Vorbild und trotzdem hat er die gleichen Vibes und einige wiederkehrende Elemente. Der erste klassische Dungeon in diesem Band, der für sich stehend einfach spaßig zu lesen ist und das auch dank einiger selbstironischer Twists. Das letzte Bruchstück liegt in Avernus, in einem höllischen Casino, das von Anhängern von Tiamat betrieben wird. Mal abgesehen davon, wer hier alles einkehrt, ist das Setting Casino jetzt nichts, was so typisch Avernus ist. Immerhin gibt es noch eine Mad Max Action Szene auf dem Weg dorthin. Die Mission im Casino ist es, genug Leute beim Gewinnen von Spielen oder Kämpfen zu beeindrucken, um den Zugang zu einem VIP-Bereich zu bekommen, wo dann der Endkampf wartet. Das hatten wir sehr ähnlich gerade erst im Planescape-Abenteuer, aber okay. Die meisten dieser Abenteuer sind sehr stark auf einen Dungeon konzentriert und es braucht nicht mehr Vorwissen über das jeweilige Setting, als in diesem Buch enthalten ist. Auch die settingspezifischen Gegner und die NSCs werden im Anhang auf gut 60 Seiten beschrieben, sofern wir nichts übersehen haben. Also ist es völlig optional, Bücher wie Eberron oder Dragonlance zu nutzen, wobei es sicher aber bei der Immersion hilft. Das heißt aber auch, dass die Abenteuer teils etwas beliebig sind und man recht wenig von der jeweiligen Kampagnenwelt mitbekommt. Trotzdem schaffen es die meisten, deren jeweilige Stimmung und mindestens ein paar Besonderheiten herauszuarbeiten. Highlights für uns waren Eberron, Spelljammer und Greyhawk. Die größte Schwäche des Bandes sehen wir beim übergreifenden Vecna-Plot. Wie gesagt, thematisch spielt Vecna kaum eine Rolle, auch wenn in Kapitel 1 Vecna-Forscher auftauchen, die den SCs Wissen über diesen Kerl vermitteln sollen. Die SL bleibt damit ein wenig alleingelassen, denn das Buch liefert nur sehr wenig Infos über Vecna selbst. Im Finale gibt es einen sehr erzwungenen und abgedroschenen Twist, auf den eine coole Endschlacht folgt, in der es aber nicht um Vecna geht, bevor wir uns diesem auf den letzten paar Seiten für einen eher uninspirierten Kampf endlich mal zuwenden. Bevor wir näher darauf eingehen, gibt es hier eine Spoilerwarnung für das Finale des Abenteuers. Macht beim eingeblendeten Timecode weiter, wenn ihr euch das sparen wollt. Vecnas Plan ist es, das Multiversum neu zu formen und dafür führt er in der Ebene Pandemonium ein großes Ritual durch. Das wird angetrieben von den Geheimnissen der Sterblichen, die seine Kultisten überall im Multiversum für ihn sammeln. Die SCs können auf ihrer Reise ebenfalls Geheimnisse sammeln und je mehr sie haben, desto mächtiger sind sie im Endkampf. Das heißt, sie bekommen zum Beispiel Vorteil auf manche Würfe. Pro Kapitel gibt es dann im Schnitt 2 Geheimnisse zu erfahren, für die es auch extra einen Tracker gibt. Die meisten davon sind aber strunzlangweilig und die ganze Mechanik wenig griffig. Die 3 Promi-Magier schicken die SCs nur auf diese Mission, weil sie durch eine Panne in einem Ritual im Prolog mit Vecna verbunden sind. Also die SCs, nicht die Magier. Das bringt den Charakteren aber keine tieferen Einsichten in dessen Charakter oder Gedankenwelt. Es ist einfach nur ein stumpfes Plot-Device und leider eines von vielen. Sammel die 7 Dinger für das Endritual ein, ist ein Klischee. Getoppt wird es von: Dein Auftraggeber NSC ist ein Verräter. Im Finale wird dann einer der 3 Magier als Vecnas Ex-Freund Kaas enttarnt, der das MacGuffin für sich wollte und böse kichernd davonrennt, nachdem das Abenteuer verlangt, dass die Estes hierfür sich mal schlafen legen. Damit dieser Twist funktioniert, besitzt Kars ein Artefakt der Twist-Garantie, eine Krone, die eine so perfekte Illusion wirkt, dass sie kein Wesen des Multiversums durchschauen kann. Der mit den Estes dann dadurch viel stärker verbundene Endgegner ist Kars, der mit dem MacGuffin-Artefakt eigene Pläne verfolgt. Diese können die Estes dann auch in einer sehr epischen Schlacht in Pandemonium stoppen und dieser Endkampf ist sehr gut aufbereitet, sandboxig gestaltet und enthält mehrere Wow-Momente. Aber wenn Kars aufgehalten ist, ist da immer noch Vecna, der in einer Höhle dieser Hölle sein Ritual vollzieht. Nachdem ein paar Illusionen durchbrochen sind, hält nur noch ein sehr stupides Rätsel die Estes davon ab, den Raum zu betreten, in dem sie Vecna zu Klump hauen können. Nach den Szenen im Kapitel davor ziemlich enttäuschend. Spoiler Ende. Der Vecna-Teil von Vecna ist also eher enttäuschend. Aber die Teilabenteuer können teils echt was. Dass das Artwork zum größten Teil super ist, dafür aber die Texte wieder unübersichtlich, muss bei D&D 5 ja nicht jedes Mal erwähnt werden. Die Dungeon-Karten schwanken in der Qualität zwischen langweilig schwarz-weiß und stimmungsvoll detailliert und bunt. Eine Empfehlung für alle, die eine hochstufige Anthologie mit Appetit haben für verschiedene D&D-Settings suchen. Eher nicht für Leute, die eine düstere Weltuntergangskampagne erwartet haben. Das macht wohl 7 von 10 Punkten. Übrigens, seit circa einem Jahr spielen wir mit unseren Stream-FreundInnen, unter anderem Orkich im Geschmack, Walker, Fuchskind, Ben & Paper und Jiwatski, eine sehr ähnliche Kampagne, bei der jede Folge in einen anderen Teil des Multiversums führt. Die Kampagne wird im Juni 2024 abgeschlossen, ihr findet sie auf unserem Let's Play-Kanal.
Ich fand's schön, dass Melentor so, darf ich in euren Turm gehen? Klammer auf, indem ihr eine mächtige magische Artefakte aufbewahrt.
Was wüsste das Wong Fei?
Ja, klar!
Wong Fei wollte nur angeben. Hier ist die eine Seite von meinem Turm und da ist die andere Seite von meinem Turm.
Ja, siehst du, weil das alles, er ist Captain, das ist seins, ne? Und da kann er auch ein bisschen protzen mit, ne?
Ich bin auch Captain und ich muss hier auch ein bisschen drauf aufpassen.
Was ist Käppchen. Käppchen.
Du bist Käppchen, Käppchen. Nicht Captain. Ja. Ah, sehr schön. Sehr schön.
Ich was, macht, wieder sehr was, viel was sind denn eure letzten Worte, während die Kamera einmal noch zitternd auf euch hält, während rings um euch die Welt vom Untergang bedroht ist?
Ich könnte einen Snack gebrauchen.
Ich habe das Melitorn verraten. Hallo!
Also bei Barkos ist es ein ganz klassisches, im Rübersprinten geschrienes Scheiße!